Jesus, wir danken dir für diesen Tag heute. Wir danken dir für den Gottesdienst. Herr, wir danken dir für das, was wir gerade gehört haben. Ich bitte dich, dass du uns das ordnest und sortierst und dass du uns, Geist Gottes, überführst, da wo wir das neue Kreuz, dieses angenehme Kreuz, was nicht rau ist, was nicht hart ist, was nicht den Tod verlangt, wo wir das geliebt haben und wo wir es genauso genannt haben wie das alte Kreuz, auch Kreuz, auch mit einem Opfer, aber nicht im richtigen Sinne, nicht im vollständigen Sinne, nicht in dem Sinne, dass wir mit Christus gestorben sind, dass da eine Taufe in den Tod stattfindet. Herr, und wir bitten dich, dass du uns da darüber lehrst und dass wir das mehr und mehr verstehen können, weil du sagst, wenn wir, ja, weil dein Paulus sagt, dass wahr ist das Wort und aller Annahme wert, dass wenn wir mit gestorben sind, wir auch mit leben werden. Halleluja. Gib uns das zu verstehen und hilf uns dabei, wunderbarer Gott. Und ich danke dir auch für diesen letzten Teil der Predigtreihe heute Morgen. Ich danke dir, dass wir diese Herrlichkeit auch in den Seligpreisungen sehen. Dass all das, was wir gelesen haben, jede Seligpreisung auch ein Aspekt des Kreuzes ist. Und Herr, so wollen wir heute uns in diesem letzten Teil nochmal darauf einlassen, was du glückselig nennst, Herr. Hilf uns dabei und öffne uns die Ohren, die Herzen und mir den Mund. Amen. Okay, Matthäus Kapitel 5. Heute ist die 10. und letzte Predigtreihe. Der 10. und letzte Teil über die Seligpreisungen. Und letzte Woche haben wir uns mit Vers 10 beschäftigt, wo es hieß, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und jetzt kommt der krönende Abschluss. Ich lese mal Vers 10 und 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Was für ein Abschluss. Schon letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass diese Verfolgung um der Gerechtigkeit willen quasi diesen letzten Teil der Seligpreisungen einleitet, und hier kommen wir jetzt zum allergrößten Höhepunkt. Man kann schwer sagen, dass es die beste oder die höchste oder das verheißungsvollste, aber es ist doch nicht ohne Grund das, was am Ende steht. Es ist die einzige Seligpreisung, die über zwei Verse geht. Alle anderen, die haben nur so einen kleinen Vers abgekommen. Und das ist die einzige, die über zwei Verse geht, und das bildet quasi den Höhepunkt, den Abschluss dieser Skizze von Jesus, die er hier uns skizziert, davon, was es bedeutet, für ihn zu leben, was es bedeutet, diese Freude Gottes zu haben, was es bedeutet, geheiligt zu sein. So, erstens. Ich versuche mich trotz der Zeit jetzt zu gucken, dass wir irgendwie gut durchkommen. Erstens, um meinetwillen, die Schmach Christi. Dieses Wort Schmach ist etwas, was wir heutzutage nicht so oft verwenden im normalen Sprachgebrauch. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch anders, oder Jahrhunderten. Schmach bedeutet Leid. Wenn ich Schmach trage, dann trage ich Leid, dann habe ich Leid in irgendeiner Form. Und die Bibel kennt diese Wortgruppe, das werden wir uns dann gleich noch anschauen, die Schmach Christi. Das ist so das Erste, was ich hervorheben möchte hier aus Vers 11. Am Ende heißt es, ja, sie werden euch schmähen, verfolgen, lügnerisch, jegliches böses Wort gegen euch reden und um meinetwillen. Um meinetwillen. In diesem Sinne ist es die wertvollste Seligpreisung aus diesem gesamten, aus allen Seligpreisungen, weil sie Jesus, eine Verbindung mit Jesus herstellt. Eine Einswerdung mit Jesus. All die anderen Dinge haben natürlich auch mit Jesus zu tun. Wir haben ja drüber gesprochen, Jesus ist arm im Geist, Jesus hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, er ist sanftmütig, er kennt die geistliche Trauer und so weiter. Aber hier sagt er das erste Mal, diese Glückseligpreisung hat etwas mit mir zu tun, mit der Verbindung zu mir. Und zwar nicht in der gemeinsamen Freude, im gemeinsamen Festessen oder wir werden gemeinsam im Himmel sein, sondern im gemeinsamen Leiden. Die tiefste und engste Beziehung und Verbindung, die wir mit Jesus erleben, ist, wenn wir für ihn, mit ihm leiden. Davon wissen die meisten von uns nichts, weil wir so angenehm mit Jesus ohne Leid und Schmach leben können. Aber je mehr wir in sein Bild verwandelt werden, desto mehr werden uns auch diese Dinge folgen. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die Welt Gott hasst und innerlich einen Widerstand gegen ihn erhebt. Lasst uns mal Psalm 69, Vers 8, glaube ich, aufschlagen. Psalm 69. Ab Vers 8. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, sagt David, und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Weil Menschen Jesus verschmähen, weil sie Jesus hassen. Vielleicht nicht jeden Teil von ihm und nicht alles von dem, was er sagt, aber doch einige wichtige Aussagen. Wenn wir uns heute hinstellen und sagen, Jesus ist der einzige Weg zum Vater, alle anderen Religionen sind eine dämonische Lüge, eine Gotteslästerung, die den Menschen vom ewigen Leben abhalten. Und wir berufen uns auf das, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann erregt die Aussage Jesu, die Wahrheit, die Jesus ausspricht, einen Anstoß. Und Menschen hassen Jesus für diese Art von Aussagen. Menschen hassen Jesus dafür, dass er sich wagt, hinzustellen und zu sagen, verleugnet euer eigenes Leben, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch. Menschen mögen diesen Jesus nicht, der Forderungen stellt, der Bedingungen stellt. Sie mögen den Jesus, der sagt, ich habe dich so lieb und ich knute dich bis zum Umfallen und ich schenke dir Heilung und Geld und Reichtum und einen Partner und du kriegst alles von mir. Gegen den Jesus hat man nichts. Aber das ist nur der halbe Jesus, nicht der ganze Jesus. Du kannst keinen halben Jesus kriegen. Entweder du nimmst den ganzen oder du nimmst ihn gar nicht. Es ist wie wenn du überlegst, jemanden zu heiraten, du bist Single und da kommt da ein Partner daher und du sagst, ja, der hat diese und jene und diese, machst du Pro-Kontra. Pro, die ganzen positiven Punkte und dann hast du Kontra, die ganzen negativen Punkte. Keiner von uns kann daherkommen und sagen, ja, ich nehme nur die Pros. Die Kontras, die lassen wir, da geht er mal irgendwo anders hin oder die Person geht dann mal weg und ich nehme nur die Pros. Das funktioniert nicht. Wenn du heiratest, heiratest du den ganzen Menschen mit all dem, was dazugehört. Und wenn du bei deinem potenziellen Partner nur Pros erkennst, glaub mir, du bist mehr getäuscht als nur Wolke 7, dann hast du ein Riesenproblem. Und das Erwachen wird böse sein. So, wir sehen Jesus und er hat Aspekte, die alle positiv sind. Aber es gibt welche, die fühlen sich positiv an und es gibt welche, die fühlen sich negativ an. Und entweder wir nehmen den ganzen Jesus und sagen Ja zu ihm komplett. Was auch mit einschließt, dass er mein Herr ist. Was auch mit einschließt, dass ich Sünde nicht akzeptiere. Was mit einschließt, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe im Licht. Das heißt, ich bekenne meine Sünden und. Und weil Jesus als Gott auftritt und weil er diese Forderungen hat, wird er geschmäht und gehasst. Nun ist Jesus aber nicht mehr hier auf der Erde. Ja, da kann ich zweimal gekreuzigt werden und gehasst werden. Jesus ist im Himmel beim Vater. Wer noch hier auf der Erde ist, bist du. Und das ist das, wovon David spricht. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Weil es Menschen gibt, die Gott hassen, aber Gott ist unerreichbar, die können Gott nicht vom Thron stoßen, die können keine Petition irgendwie aufsetzen, die Gott irgendwie interessieren könnte. Also hassen sie und schmähen sie diejenigen, die sich zu ihm halten. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Diese Bibelstelle wird zitiert im Neuen Testament. Weiß jemand an welcher Stelle? Weiß das jemand aus dem Hut oder aus dem Herzen? Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Genau, in der Tempelreinigung. Sehr gut, das neue Gemeindemitglied hat sich gleich hier bewiesen. Nee, Quatsch. Jesus geht in den Tempel, das war die erste Tempelreinigung in Johannes Kapitel 2 oder 3, 1 oder 2, ja. Und er stößt die Tische um, er macht sich eine Geißel aus Stricken, eine Peitsche und treibt die ganzen Händler daraus, die das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle machen. Und dann heißt es, und da dachten sie, seine Jünger, an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, sagt Luther. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, hat mich gefressen. Und deshalb, und weil Jesus verzehrt war von dem Eifer Gottes, hat er den Hass und die Schmach von denen abbekommen, die den Gott hinter den Christus hassen. In Römer 15, Vers 3 wird genau diese Schriftstelle, die Schmähungen derer, die dich schmähen, wieder zitiert und auf Christus bezogen. Christus wurde gehasst, weil die Menschen Gott gehasst haben. Und wir werden gehasst, weil die Menschen Christus hassen. Die Schmach, die Gott bekommt, von den Menschen laden sie auf Christus ab. Der Hass und die Schmach, die auf Christus gerichtet sind, bekommen seine Nachfolger. Glückselig. Glückselig seid ihr. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Es ist die größte Ehre und die größte Herrlichkeit, das zu erleben. Als die Jünger, als Jakobus und Johannes vom Hohen Rat fortkamen und sie wurden geschlagen, ich hatte es letzte Woche schon erzählt, da heißt es, und sie gingen weg vom Hohen Rat voller Freude, weil sie gewürdigt worden waren, für den Namen Christi Schmach zu leiden. Sie haben ihnen gesagt, sie haben sie bedroht und haben gesagt, ihr dürft nie wieder in dem Namen Jesu reden. Ihr dürft nie wieder predigen und sagen, Jesus sagt das und das. Ihr dürft nie wieder sagen, dass das der Christus ist. Und dann wurden sie geschlagen, weil sie diesen Namen verwendet hatten. Und sie gingen weg voller Freude. Bist du schon mal belächelt und verlacht und geschmäht worden dafür, dass du zu Jesus standest? Nicht, weil du irgendeine komische Sonderlehre vertrittst und die anderen Christen denken, okay, seltsam. Sondern weil du dich hingestellt hast und hast gesagt, mein Jesus sagt, es gibt nur einen Weg zum Vater. Mein Jesus sagt, dass ich lieben soll, auch wenn ich angefeindet werde. Dass ich vergeben soll, auch wenn mir das schlimmste Unheil angetan wird. und Menschen verachten und verlachen dich dafür. Ich hatte ein paar solche Situationen und das waren keine traurigen Situationen. Weil man weiß, Jesus freut sich darüber. Ich bin jetzt eins mit Jesus in seinem Leiden. Das, was er erleidet, was auf ihn gerichtet ist, fällt auf mich. Halleluja. Wir wollen alle möglichen Dinge, die auf Jesus fallen. Auf Jesus fällt die Sohnschaft. Er ist der Sohn. Wir wollen auch Sohn sein. Auf ihn fallen alle Segnungen, weil er so gehorsam war. Wir wollen auch alle Segnungen. Auf ihn fällt das ewige Leben. Wir wollen das ewige Leben. Das heißt, wir sind angenehm gemacht in den Geliebten. Der Vater fühlt sich zum Sohn Gottes hingezogen. Wir wollen das auch. Aber die Schmach, das Leid, die auf ihn fällt, was ist damit? Nehmen wir die auch dankbar an? Zweitens. Der Blick in die Ewigkeit. Lass uns mal Hebräerbrief aufschlagen, Kapitel 13. Hebräer 13, Vers 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, Vers 12 bis 14. Jesus hat gelitten außerhalb der Toren von Jerusalem. Es war immer noch so in dem Stadtgebiet von Jerusalem, weil er hat gesagt, es darf nicht sein, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Ja, ist eine tolle Stadt. Dazu mehr in der Grundlagenlehre über die Offenbarung. Herzliche Einladung. Er hat außerhalb des Tores gelitten, er war verachtet. Auf der Müllkippe von Jerusalem wurde er gekreuzigt und hat sein Leben gegeben. Und jetzt sagt es der Schreiber vom Hebräerbrief, das ist ja erst der Abschluss, und wenn wir das Gesamtbild haben wollen, lest mal den gesamten Hebräerbrief, wie oft dieses Thema der Schmach Christi, des Leidens für Gott, der Entbehrungen für Gott, wie oft es da drin vorkommt. Und das ist jetzt der Abschluss. Und er sagt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Die waren nicht alle in Jerusalem. Das hat nichts mit einem natürlichen Tod zu tun, vor das ich gehe, um zu leiden. Sondern wir gehen buchstäblich heraus aus allen unseren Ansprüchen, unseren Wünschen, die wir haben, nach einem angenehmen Leben, nach einer guten Versorgung, nach immer Ruhe und Frieden, niemals Schmerzen, niemals krank sein, niemals Anfeindungen, niemals verlacht zu werden. Lass uns hinausgehen aus dieser Sicherheit, die wir uns so sehr wünschen. Lass uns das opfern und hinausgehen da, wo Christus ist. Christus ist vorausgegangen. Und dann sagt er, lasst uns hinausgehen und seine Schmach tragen. Und dann in Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Das, was jetzt hier ist, ist nicht zu vergleichen mit dem, was da auf uns wartet. Ein wahrer Nachfolger Christi, jemand, der wirklich Christ ist, das heißt, er folgt Christus nach. Der lebt für die Ewigkeit. Du bist hier in der Umkleidekammer für die Ewigkeit. Wusstest du das? Ich habe ja manchmal so Kunden, die haben Riesenhäuser und die haben dann nicht nur ein Schlafzimmer, sondern auch ein Ankleidezimmer daneben. Und diese Zeit, die du hier hast, diese 80, wenn es hochkommt, 90 Jahre, das ist ein Ankleidezimmer für die Ewigkeit. Wir sind so beeindruckt von all dem, was um uns herum passiert und von all den Ereignissen, die hier stattfinden, all die Reize, die auf uns einwirken, all diese, dieser ganze Geist der Welt, der uns umhüllt und uns eine Botschaft gibt. Und diese Botschaft ist, es geht um das Hier und Jetzt. Du hast nur ein Leben. Das stimmt, du hast nur ein Leben. Aber dieses Leben ist das Ankleidezimmer für die Ewigkeit. Wie und in welcher Verfassung und in welchem Reichtum, mit welchem Lohn du die Ewigkeit verbringst, hängt davon ab, wie du dich hier verhältst. Das ist alles. Das Eigentliche kommt erst noch. Und deswegen ist Gott auch nicht so sehr daran interessiert, dass es hier immer besser und schöner und toller wird. Natürlich möchte er, dass sein Reich durch uns ausgebreitet wird. Aber das Eigentliche, worauf wir warten und hoffen sollten, ist die zukünftige Stadt, die nicht hier auf der Erde ist. Wir suchen eine zukünftige Stadt, heißt es auch im Hebräerbrief, die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer oder so ähnlich im Hebräer 11 Gott ist. Und wenn wir diesen Blick haben in die Ewigkeit, dass es gar nicht so sehr um das Hier und Jetzt geht, lass uns mal 2. Korinther aufschlagen, dann fällt uns das so viel leichter, die Schmach Christi zu tragen. Weil wir wissen, sie bringt uns großen Lohn. Matthäus 5, Vers 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ah, das kommt dann noch in Punkt 3. Okay, erstmal das hier. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Hier schreibt ein Mann und er redet dadurch zu uns. Der weiß, wovon er redet. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich liebe Paulus, diesen Mann, der die Schmach Christi kannte wie niemand von uns. In diesem Brief schreibt er von den Entbehrungen, die er hatte, von der Not, die er hatte, verlassen von allen, ganz allein. Und er sagt, dies schnell vorübergehende Leichte. Er hatte wie so eine Waage vor Augen. Das schnell vorübergehende Leichte, ja, so eine Feder unserer Bedrängnis. Und das war richtige, echte Bedrängnis. Nicht so dieses hier Jammern auf hohem Niveau, was wir betreiben. Dieses Leichte ist so leicht, das bewirkt uns ein über die Maßen schweres Gewicht an Herrlichkeit. Die Bedrängnis, die wir erleiden, die wirkt für uns oft so schwer und so groß und so gewaltig. Aber weil Paulus auf das Unsichtbare gesehen hat, wusste er, für die Bedrängnis hier bekomme ich da einen Lohn. Die Entbehrung hier bedeutet dort Reichtum. Wenn du eine Anfechtung hast oder ein Schmach erleiden muss oder für Jesus verfolgt wirst oder was auch immer, dann trainier das doch mal ein, immer wenn du ausgelacht wirst oder so, dir dann selbst zu sagen, das schnell vorübergehende Leichte bewirkt ein über die Maßen schweres Gewicht an Herrlichkeit. Denn ich sehe ja nicht auf das Sichtbare, das wäre schlimm, sondern auf das Unsichtbare. Ich sehe auf das, was hinter den Kulissen stattfindet, was hinter dem Grabstein ist. Drittens, die Belohnung ansehen. Wir gehen wieder zum Hebräerbrief, Kapitel 11. Jesus sagt ja, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und wenn wir jetzt im Hebräer Kapitel 11 sind, lesen wir mal Vers 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes in der Elberfelder geplagt zu werden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Halleluja. Mose als auch ganz interessante Person, ist ja eigentlich ein, ja, egal. Mose als Sohn der Tochter des Pharaos, die beste Bildung, die beste Ausbildung der damaligen Zeitgenossen. Einer der klügsten Menschen auf der Erde, einer der reichsten Menschen auf der Erde, einer der mächtigsten Menschen auf der Erde. Zieht es vor, das heißt, er sucht es sich aus, er erwehrt es sich, mit dem Volk Gottes geplagt zu werden. Er geht runter und sagt, all diese Schätze Ägyptens, all diese Reichtümer, ich will das alles nicht. Ich gehe runter zu den Sklaven. Ich mache mich eins mit den Sklaven und ich will lieber mit meinen Brüdern geplagt werden. Man könnte jetzt verschiedene Parallelen ziehen, wenn wir an die Mächtigen und Reichen unserer Zeit denken. Und dann heißt es, Vers 26, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Die Schmach des Christus ist ein größerer Reichtum, als all die Schätze, die wir uns ansammeln können hier auf der Erde. All der Genuss von Sünde, den man sich ausmalen kann. Und da können wir uns eine ganze Menge ausmalen. Alle Reichtümer dieser Welt sind nicht so ein großer Reichtum wie die Schmach Christi. Und dann sehen wir, warum er so gedacht hat, warum er solche Entscheidungen treffen konnte. Weil er andere Übersetzung heißt es, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Wieder das Unsichtbare. Ein Christ ist jemand, der sich an etwas Unsichtbares hängt, der etwas Unsichtbares sieht, der sich über Unsichtbares freut. Ich ärgere mich manchmal so ein bisschen über die, dass wenn der christliche Glaube so intellektualisiert wird und wir dann alles begründen können und wir dann halbe Wissenschaftler schon sind und wissen warum, was und weshalb, aber am Ende ist es ein Glaube. Ist es etwas, ein Vertrauen auf etwas Unsichtbares? Was ist der Glaube? Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Die ich nicht beweisen kann im Labor. Die ich nicht beweisen kann mit Gelehrsamkeit. Ich vertraue auf den Ewigen. Für die richtige Ideologie, für die richtige Lehre, dafür, dass Gender böse ist und dass Evolutionstheorie vom Teufel kommt, dafür wirst du nicht sterben. Du stirbst für den Unsichtbaren. Du stirbst für eine Person, wenn du jemals in den Vorzug kommst, für Christus derart zu leiden. Du stirbst für ihn, deinen Erlöser, der dich gerettet hat, der unsichtbar ist. Das gab Mose die Kraft, sich den Sklaven zuzuordnen. Und zu sagen, ich will das alles nicht mehr. Das gab Mose die Kraft, diese furchtbare Gemeinde auszuhalten. Und es wird auch mir die Kraft. Nee, was? Halleluja. Das war echt eine furchtbare Gemeinde, die Israeliten. Sie möchten mit dem Pastorenstuhl des Mose nicht tauschen. Dagegen seid ihr ja schon Engel. Halleluja. Wir sehen die Belohnung an. Wir sehen das, was auf uns wartet. Es ist so wichtig, dass du dich nicht nur damit beschäftigst, was du hier alles für Jesus machen kannst, wie du heilen kannst, wie du predigen kannst, wie du Zeugnis geben kannst. Beschäftige dich mit dem Unsichtbaren. Die Theologen packen das in einen Begriff und sagen, beschäftige dich mit dem Mystischen, mit dem Geheimen, mit dem, was nicht sichtbar ist, was man nicht anfassen kann. Das ist das, was dir die Kraft gibt, zu gehen, wo niemand anders gehen kann. Zu leiden, da wo jeder sagt, ey, lass es doch einfach, sag doch einfach, okay, Jesus ist ein Weg von vielen und alles wird gut. Wie sehr ist das Unsichtbare, das Ewige für dich eine Wahrheit, eine Realität? Wie sehr spielt das in deinem Leben jetzt und hier eine Rolle? In deinem Gebetsleben? Als Pilger und Fremde sind wir unterwegs. King James sagt Aliens, das gefällt mir ja. Das bedeutet ja nichts anderes als ein Fremder. Wir sind außerirdische Aliens, wir gehören nicht hierher. Die Gemeinde in der westlichen Welt hat das komplett, oder also fast gänzlich verloren. Fast gänzlich. Die unsichtbaren Dinge sind für uns so unwichtig geworden und uns geht es um die natürlichen, sichtbaren Dinge. Wie kann ich meine Gemeinde zum Wachsen bringen? Wie kann ich erfolgreich sein? Wie wird mein Hauskreis gewachsen? Wie kriegt der seine Probleme los? Wie kann der ein besserer, was auch immer sein? Aber es geht am Ende um die Ewigkeit, um das Unsichtbare. Und wenn wir die sehen, die unsichtbaren Dinge, die Belohnung, die da auf uns wartet. Jesus sagt am Ende, hier, Offenbarung 22, Vers 12, ich komme und mein Lohn mit mir. Hast du dir schon mal drüber Gedanken gemacht, dass du eine Belohnung bekommst? Frag doch mal Jesus, was für eine Belohnung versprichst du mir denn? Glaub mir, das würde dich motivieren. Die Hauptmotivation auf Arbeit ist nicht, dass ich mache manchmal so Spaß, halte ich so Reden auf Arbeit zu meinen Kollegen und sage dann, ja, wir sind hier nicht nur um unseren Willen, sondern wir bereichern die Gesellschaft. Aber am Ende ist die Hauptmotivation für mich auf Arbeit zu gehen, der Lohn, den ich am Ende kriege. Natürlich, ich bin auch da für die Kollegen, für die Kunden, ein Licht zu sein und so weiter. Aber wenn ich da keinen Lohn kriegen würde, ganz ehrlich, ich würde da nicht hingehen. Und ich denke mal, du wirst auch nicht auf deine Arbeit gehen, wenn auf dem Gehaltszettel nichts steht. Ja, Luft und Liebe. Und das ist was völlig Normales. Und wir brauchen nicht demütiger sein als Jesus. Wir brauchen nicht heiliger sein als Gott. Und deswegen verspricht uns Jesus einen Lohn für die, die für ihn leiden, für die, die für ihn Entbehrungen nehmen, die, die das Kreuz auf sich nehmen und es tragen. Halleluja. Die Jünger, Petrus, der fragt dann noch so ganz unverhohlen. Wir würden denken, meine Güte, hat er denn nicht verstanden, was Jesus über Demut erzählt? Er sagt dann, was haben wir denn jetzt davon? Gott sei Dank hat er das gefragt. Wir haben alles verlassen. Was kriegen wir denn jetzt dafür? Und Jesus sag ich, niemand, der für mich Vater, Mutter, Kinder, Äcker, Häuser, was auch immer verlässt, wird leer ausgehen. Er wird in diesem Leben viel bekommen und nach dem Tod ewiges Leben. Jesus hat damit, sagt nicht, sag mal, musst du noch Selbstlosigkeit lernen oder was? Lohn ist eine ganz entscheidende Bedeutung. Und Mose hat die Belohnung angesehen, die er bekommt dafür, dass er sich an den Unsichtbaren hält, dass er den Willen Gottes tut, dass er sich Gott als Gefäß hingibt. Und in einem bestimmten Sinne auch, dass er das Kreuz trägt, weil das hat er getragen. Viertens, die Reihe der Propheten. Jesus sagt in Kapitel 5, Vers 12, Matthäus, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus stellt diejenigen, die um seinetwillen leiden, in die Reihe der Propheten. Halleluja. Stell dir doch mal diese Herrlichkeit vor. Abraham, Isaak, Jakob, Jesaja, Johannes der Täufer, Jesus, David Plaschke. Eine Linie. Halleluja. Das ist so viel besser als George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump und David Plaschke. Es geht zum einen geht es gar nicht, es sei denn, Donald Trump ändert noch irgendwie Gesetze. Es ist so viel mehr Herrlichkeit, in die Linie gestellt zu werden, die im Himmel und in dem Unsichtbaren und in der Ewigkeit Beachtung findet, als die Linie hier auf dieser Erde. Wusstest du, dass niemand im zweiten Buch Mose, Exodus, ja, ein gigantisches Buch, der Name des Pharaos kommt kein einziges Mal vor. Wenn du wissen willst, wie der heißt, war wahrscheinlich Ramses der Zweite, du wirst es vergeblich in der Bibel nach dessen Namen finden. Und immer nur nach dessen Namen suchen. Der wird immer nur der Pharao genannt. Aber ganz am Anfang sind zwei Frauen, zwei Hebammen, die belügen den mächtigsten Mann der Welt und werden mit Namen genannt in einem der wichtigsten Bücher der Bibel. Halleluja. Weil sie Gott gefürchtet haben, weil sie das Unsichtbare gesehen haben, haben sie gesagt, wir belügen den Pharao. Halleluja. Und Gott hat sie belohnt, hat sie geehrt, indem wir ihren Namen noch heute kennen. In eine Linie gestellt, die im Himmel eine Rolle spielt. Wir haben das auch schon ja thematisiert, was jetzt nun mit dieser Lüge ist und so weiter. Aber egal. Könnt ihr euch Gedanken drüber machen. Diese Wolke von Zeugen, die um uns herum ist, ist uns vorangegangen. Und sie beobachtet uns, sagt der Hebräerbrief. Die, die für Christus bereits gelitten haben, schauen auf uns. Und ich möchte in diese Linie gestellt werden. Wenn wir um Christi willen leiden, stehen wir in der Linie der Propheten. Fünftens und letztens. Eins sein mit Jesus in seinem Leiden. Wir lesen Kolosser 1, Vers 24. Da sagt Paulus, jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus sagt, ich freue mich in meinem Leiden. Also entweder war der durchgeknallt, ich freue mich im Leiden, ist eigentlich ein Widerspruch. Oder er hat genauso wie Mose, genauso wie Jesus, genauso wie all denen, die vorangegangen sind, auf das Unsichtbare gesehen. Ich freue mich in meinen Leiden, denn wie heißt es? Um euretwillen. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht. Das Leiden des Christus ist nicht vollkommen. Weil, jetzt bevor ihr alle aufschreckt, okay, keiner schreckt auf und keiner. Ach, ist das langweilig mit euch. ein bisschen, okay. Gut, weil du in Christus bist und Christus der leidende Gottesknecht ist, ist das Leiden des Christus erst vollkommen, wenn du leidest für ihn. Weil du in Christus bist und Christus derjenige ist, der gelitten hat, ist sein Leiden erst völlig und vollkommen, wenn du mit ihm leidest. Weil du ja ein Teil von ihm bist. Halleluja. Philippa Kapitel 3, das ist die letzte Schriftstelle heute. Mal schauen, wie wir uns die jetzt anschauen. Philipper 3 ist eine der wichtigsten Kapitel in allen Paulusbriefen. Ich möchte euch Mut machen, taucht mal in dieses Kapitel ein. Lest, kaut mal wie so ein Kaugummi, bei dem der Geschmack nicht gleich weg ist, sondern kaut mal eine Weile auf diesen Versen drauf rum und lest sie immer wieder, schreibt sie auf Kärtchen, lernt sie den Tag über auswendig, nehmt sie ins Gebet, fragt Gott darüber, was meint hier der Paulus? Es ist ein inhaltlicher, geistlicher Vulkanausbruch, der hier stattfindet. So viel Kraft, wie hier freigesetzt wird, wenn wir es denn nehmen würden und glauben würden. Paulus beschreibt in den Versen 3 bis 6, dass er viele Dinge hat, worüber er sich zu rühmen hat, worüber er sich rühmen könnte. Ja, da waren falsche Apostel unterwegs, Paulus nennt sie Hunde, was noch ein sehr angenehmer Begriff ist für diese Leute. Und sie haben sich gerühmt, ich bin Jude, ich bin beschnitten, ich lese das Wort Gottes, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und dann sagt Paulus, ich kann mich auch rühmen, wenn ich das wollte, und zählt all die Dinge auf. Und dann Vers 7. Aber was mir Gewinn war, was mir etwas genützt hat, was mir etwas gebracht hat, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Das, was mir Gewinn war, was ich so hoch geschätzt habe, worum es mir im Leben ging, was ich mir erhalten wollte, um alles in der Welt, das ist jetzt, wo ich mit Jesus bin, auf einmal ein Schaden geworden. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden. Oder ich glaube, Elberfelder sagt Verlust. Ich achte alles für Schaden, für Verlust gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also er sagt, ich versuche das ganz kurz für euch hier noch zu erklären. Jesus zu kennen, ihn zu sehen, was wir heute im Lobpreis gemacht haben, ihn anzuschauen, ihn zu lieben, ist mir so viel mehr wert als alles, was mir auf dieser Welt gegeben werden könnte. Einschließlich meiner Gesundheit. Wir merken, hier ist ein Mann, von dem können wir was lernen. Vers 9. Also er achtet alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und jetzt kommt der Vers, um den es mir geht, Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das ist genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Weil Paulus in Christus ist, weil er in ihm gefunden werden will, weil er diese eins, weil er mit ihm eins eine Person sein möchte. Deshalb haben sie Koinonia, Gemeinschaft. Alles, was Christus hat, bekommt Paulus. Und alles, was Paulus hat, bekommt Christus. Einschließlich der Leiden. Es ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Ja, wenn wir die Dinge, die Ziele unseres Glaubenslebens formulieren würden, wir würden wahrscheinlich nicht Gemeinschaft seiner Leiden mit reinnehmen. Aber Paulus sagt, ich will ihn erkennen, in ihm gefunden werden und die Gemeinschaft seiner Leiden haben. Mit ihm zu leiden. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Predigt letztes Jahr erinnert, ungefähr an die gleiche Zeit, vielleicht einen Monat später, über Simon von Kyrene. Die hieß Simon von Kyrene, prophetisches Bild eines Kreuzesträgers. Und er steht symbolisch für all die, die bereitwillig das Kreuz Christi selbst aufnehmen und Gemeinschaft mit ihm haben in seinem Tod, in seinem Leiden. Das ist etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist etwas, in dessen Genuss wir noch nicht gekommen sind. Und das liegt hauptsächlich nicht daran, dass alle auf einmal so humanistisch aufgeklärt sozial sind, sondern das liegt an deiner Art und Weise, wie du lebst für Jesus. Jesus sagt, wehe euch, wenn alle gut von euch reden. Wehe euch. Und vielleicht ist es nicht zufällig, dass wir die Predigtreihe mit einem Weheruf abschließen. Denn wenn dein Leben keinen Anstoß zur Bedrängnis, keinen Anstoß zur Verfolgung gibt, dann, und das sage ich mir ganz genauso, also ich gucke jetzt wie in den Spiegel, ich rede zu mir selber, dann frage ich mich, lebst du wirklich lebendigen Gottesdienst? Lebst du in der Art und Weise, dass andere Menschen, wenn sie dir begegnen, mit Jesus in Kontakt kommen? Oder ist es nur nett und schön mit dir? Nett und schön ist gut, aber nicht das Vollkommene. Und wir brauchen alle eine große Gnade, dass Jesus in uns etwas schafft, was echt ist. Wir brauchen die Gnade, dass Jesus uns hilft, auf das Unsichtbare zu sehen. Die Belohnung, die da auf uns wartet, wenn wir für ihn leiden. Schon förmlich, er von Weitem zu sehen. Das heißt vom Abraham, er sah die Verheißung von Weitem und begrüßte sie. Jesus, wir danken dir, dass du gelitten hast für uns und dass du uns in diese Gemeinschaft deiner Leiden hineinrufst. Du sagst, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Herr, wir bitten dich, dass du uns den Reichtum der Schmach Christi zeigst und dass du uns zeigst, was das bedeutet, Herr. Und Herr, du siehst, wie trocken und wie, ja, wie weit weg und wie so wenig praktisch uns das vorkommt, wie wenig das mit unserem Leben zu tun hat. Und Herr, wir bitten dich, dass du gnädig bist, sodass wir verwandelt werden und dass in uns etwas geschieht, dass wir die Ewigkeit betrachten, dass das alles verändert, dieses Paradigma auf die Ewigkeit, diese Sichtweise auf das Unsichtbare, dass es alles verändert, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen, wie wir unser Leben führen, wie wir mit Sünden umgehen, wie wir mit Fehlern umgehen, wie wir mit Lob umgehen, wie wir mit Tadel umgehen. Es verändert alles, wie wir mit Leiden umgehen, wie wir mit Schmach umgehen, wie wir mit Verlust umgehen. Und wie wir mit Reichtum umgehen. Wie wir mit Überfluss umgehen. Dass wir ihn als eine Bedrohung erkennen. Herr, wir bitten dich, dass du ein Werk der Gnade tust. Ich danke dir für die Seligpreisungen. Ich danke dir, dass du uns skizziert hast, was für dich das Ziel unserer Heiligung ist. Ich danke dir, dass du uns aufgeschrieben hast, was das bedeutet. Und Herr, wir sind so zu kurz gekommen mit all dem, was wir hier ausgesprochen haben. Und ich bitte dich, dass du in uns einen Hunger gibst, dass wir nicht locker lassen, sondern dass wir wie Paulus die Erkenntnis Christi gewinnen müssen. Dass wir laufen so, dass wir den Sieg erlangen, dass wir die Krone bekommen. Gib uns Gnade dazu. In Jesu Namen. Amen.